Berlin wählt. Hallo und herzlich willkommen bei Berlin wählt, dem Podcast der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Ich bin Hanna Grünewald, Journalistin, Podcasterin und Wahlberlinerin. Und hier im Berlin-Welt-Podcast besprechen wir alle Themen rund um den Superwahltag am 26. September. Der Superwahltag, an dem nicht nur der Bundestag, sondern auch das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt werden. Auf die heutige Folge freue ich mich sehr, denn wir werden darüber sprechen, warum Frauen in Berliner Parlamenten immer noch eine Minderheit darstellen, ob das auf Bundesebene genauso ist und welche Strukturen es zu ändern gilt, um das zu verbessern. Meine Gästin ist Expertin auf diesem Gebiet. Stefanie Luhaus ist Kommunikationsleiterin der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft und Gründerin und Herausgeberin des feministischen Missy-Magazins. Hallo und herzlich willkommen, Frau Luhaus.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Frau Luhaus, Sie sind seit vielen Jahren engagierte Feministin, haben zuerst das Missy-Magazin gegründet und leiten heute die Kommunikation der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft. Erinnern Sie sich an den Punkt, an dem Sie mit Ihrem Engagement begonnen haben? Gab es einen Auslöser? Was wollten Sie verändern?
Der Auslöser für mein Engagement war tatsächlich die Gründung des Missy-Magazins. Davor hatte ich einen langen Prozess von, ich sag mal, Sensibilisierung hinter mir, also dem überhaupt erst Wahrnehmen von Sexismus in der Gesellschaft, den wir, glaube ich, in den 2000ern noch gar nicht so benannt haben, oder das wurde ja nur in sehr linken Kreisen gemacht. Das ist auch eine erfreuliche Entwicklung der letzten Jahre, dass wir so breit über diese Themen sprechen als Gesellschaft. Und diese Wahrnehmung oder auch das Erfahren davon hat mich eben auch selbst auf eine Art politisiert und wütend gemacht und mündete dann in der Gründung des Missy-Magazins gemeinsam mit drei Mitstreiterinnen. Und das ist quasi auch der Startschuss meines feministischen Engagements. Also vorher war ich durchaus, ja, ich würde mal sagen, in irgendwie linken Zusammenhängen oder kritischen Zusammenhängen aktiv, aber auch nicht so mit Herzblut.
Gab es eine spezielle Situation oder irgendwas, was Ihnen vielleicht noch in Erinnerung ist, was Sie so wütend gemacht hat?
Ja, ich würde sagen, also es gibt einige Situationen tatsächlich, die sich so irgendwie immer ähnlich wiederholten, ne? Das war halt das Nicht-Ernst-Genommen-Werden, also dieses Gefühl, ja, theoretisch kann ich zwar alles werden, also das hatte ich sehr stark in der Schule, dass ich eigentlich dachte, naja, so viel ist da ja nicht mehr. Ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil ich immer wusste, dass ich Kinder haben möchte und auch einen Beruf ausüben möchte und dachte immer, naja, okay, wenn ich Glück habe, dann hat sich das in 10 Jahren erledigt, bis ich dann Kinder kriege. Und dann gab es aber eben tatsächlich ja, Situationen, wo ich das Gefühl habe, okay, ich werde nicht ernst genommen. Mhm. Zum Beispiel war ich viel im Musikbereich unterwegs, ich war DJ und habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass Leute, das Publikum, Männer mir irgendwie auf den Plattenspieler gegriffen haben oder ne, mir nicht zugetraut haben, dass ich ein Mischpult verkabeln kann und solche Sachen. Und dann habe ich tatsächlich auch in meiner Berufstätigkeit, also damals noch so nebenbei als Studentin, öfter die Erfahrung gemacht, dass ich das Gefühl habe, ich werde überhaupt nicht ernst genommen. Das war also, ich habe auch im technischen Bereich da gearbeitet und das dann eben gesagt wurde, ja, was willst denn du mit Technik, werd doch Lehrerin. Mhm. Also so, und ich glaube, diese Kombi aus dieser Wiederholung von diesen Erfahrungen hat mich einfach wütend gemacht. Ich dachte ja so, ey, wie kann das sein, dass ich nur, weil ich Brüste habe, nicht darauf geschaut wird, was eigentlich meine Fähigkeiten sind.
Mhm. Ja, verständliches Gefühl. Rund 50% der in Berlin lebenden Menschen sind Frauen. Dennoch ist heute nur jedes dritte Mitglied des Bundestages und des Abgeordnetenhauses eine Frau. In den Bezirksverordnetenversammlungen sind es nur wenige mehr. Zwar sind 3 der 6 Spitzenkandidierenden der derzeit im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien Frauen. Insgesamt ist der Frauenanteil in Parlamenten aber zuletzt sogar gesunken. Welche gesellschaftlichen Folgen hat es, dass Frauen in den Parlamenten immer noch in der Minderheit sind?
Ja, das hat die Folge, zum einen, dass ich sagen würde, wir haben keine Chancengleichheit oder Gerechtigkeit, weil eben es ja auch Faktoren gibt, die Frauen davon abhalten, in die Politik zu gehen. Also natürlich nicht quasi per Verbot oder so. Das wäre in einer Demokratie gar nicht möglich. Aber die Art und Weise, wie politische Kultur funktioniert und Parteikultur auch gestrickt ist, ne? Die hält sozusagen Geschlechterstereotype und so weiter, das hält Frauen davon ab, in die Politik zu gehen. Und das andere Problem ist, dass eben ja die Themen, die Menschen, also Frauen und Männer auch qua Sozialisation sozusagen unterscheiden, dass diese Themen der Frauen, sage ich jetzt mal ganz pauschal, unterrepräsentiert sind, also ne, schwieriger sind durchzusetzen. Also ein historisches Beispiel wär zum Beispiel die Einführung des Straftatbestandes der Vergewaltigung in der Ehe, ne, der überfraktionell quasi eingeführt werden konnte, auch mit Unterstützung der Männer, aber eben auch, weil eine signifikante Anzahl von Frauen sich über alle Parteigrenzen hinweg zusammengeschlossen hat.
Machen Frauen anders Politik? Haben die andere Themen, andere Anliegen im Blick? Was würde sich denn ändern, wenn wir mehr Frauen in der Politik hätten, wenn 2/3 der Abgeordneten Frauen wären?
Ja, also das ist tatsächlich schon mal eine schwierige Frage, ne? Weil natürlich genau die Frage danach, ob Frauen jetzt ganz andere Politik machen, ja auch schon wieder Gefahr läuft, sexistisch zu werden. Mhm. Ne? Und tatsächlich ist es so, dass ich mich auch immer oder wir auch als EAF uns eher so positionieren, dass wir sagen, darum geht es erstmal nicht. Sondern es ist eigentlich erstmal ein Thema von Chancengleichheit, Gerechtigkeit, dass alle Menschen gehört werden, ihre Potenziale entfalten können. Und es geht nicht darum, per se jetzt irgendetwas zu verbessern, ne? Dass es automatisch besser wird, weil Frauen angeblich sensibler seien oder sowas. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass wir aufgrund der unterschiedlichen Sozialisation der Geschlechter merken, dass eben Frauen aufgrund auch ihrer Erfahrung und so weiter andere Themen in die Politik einspeisen. Es gibt da zum Beispiel aus den USA Studien, die zum Beispiel sagen, dass eben Frauen ja solche Themen wie reproduktive Rechte auf die Agenda bringen, ne? Oder dass wir in der Kommunalpolitik, gibt es eine Studie, ich glaube auch aus Deutschland, die sagt, dass eben, wenn Frauen in der Kommunalpolitik verstärkt vertreten sind, das Thema Kindergärten eine größere Rolle spielt und da auch dann die Ausstattung in den Kommunen besser wird. Also da gibt es durchaus Korrelationen, dass eben andere Themen also angesprochen werden und dass Politik weniger weiße Flecken hat.
Sie haben gerade das Wort reproduktive Rechte angesprochen. Könnten Sie das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal erklären?
Naja, reproduktive Rechte ist ein Menschenrecht oder sind Menschenrechte, die eben die Fortpflanzung betreffen. Also eben zum Beispiel das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch oder das Recht, Kinder bekommen zu können. Also ne, das kann man ja auch immer von verschiedenen Seiten sehen. Es wurden ja in der deutschen Geschichte auch Menschen davon abgehalten, durch Zwangssterilisierung Kinder zu bekommen und alles, was damit zu tun hat.
Wir haben uns jetzt gerade über Frauen und Männer unterhalten und ausgetauscht. Was bedeutet denn die Unterrepräsentation für nicht-binäre oder Transpersonen?
Naja, wenn wir quasi die Binarität der Geschlechter aufheben oder ne, Geschlecht auch noch weiter ausdifferenzieren, dann haben wir natürlich dasselbe Problem wie bei Frauen auch, also dass quasi die Interessen von nicht-binären oder Transpersonen auch nicht in die Politik eingespeist werden. Oder das stimmt nicht ganz, dass sie nicht eingespeist werden, aber es schwieriger haben. Wobei wir eben natürlich bei Frauen handelt es sich nicht um eine Minderheit. Ne? Also es ist eine sehr große Gruppe und da haben wir sozusagen dann auch bei einer größeren Repräsentanz eher einen Automatismus, dass die Themen dann auch auftauchen. Und bei kleineren Gruppen funktioniert es gar nicht ohne Allyship, sage ich jetzt mal, also ohne Verbündete, ne? Weil sie können ja niemals eine signifikante Mehrheit in einem Parlament oder in einer Partei werden. So.
Sie haben gerade eben schon ein historisches Moment beschrieben. Und ich finde, wenn man über dieses Thema Gleichberechtigung spricht, dann darf man fast gar nicht vergessen, dass das alles noch gar nicht so lange im Diskurs ist. Vielleicht noch mal zur Einordnung. Als der erste Bundestag 1949 zusammentrat, waren nur 28 Frauen unter den 410 Abgeordneten. Wenn man das mit den heutigen Zahlen und der verstrichenen Zeit vergleicht, sind wir da nicht auch einen guten Schritt vorangekommen?
Ja, natürlich sind wir einen guten Schritt vorangekommen. Also die Zahlen sind gestiegen, wobei man auch eben sagen muss, dass sie bis in die 80er hinein konstant schlecht waren. Ja? Mhm. Und was passiert ist, ist, dass sich die Partei die Grünen gegründet hat und die von vornherein sich ein Frauenstatut gegeben haben, also gesagt haben, wir quotieren alles durch, ne? Und zwar von eben Mandaten bis hin zu oder Kandidatinnen bis hin zu auch Redebeiträgen und Anträgen und so weiter. Und erst dadurch, dass das passiert ist und dass sich dann auch andere Parteien das zum Vorbild genommen haben, konnte der Frauenanteil in den Parlamenten signifikant erhöht werden. So. Und man sieht das auch jetzt immer noch. Also wenn jetzt, wie wir ja auch schon festgestellt haben, Frauenanteile wieder sinken, dann hat das etwas damit zu tun, dass eben jede Partei ihre eigenen Regelungen macht, also dass es da keine staatlichen Regelungen gibt. Und wenn eben die Parteien, die solche Regelungen haben, gut abschneiden, dann steigt der Frauenanteil in dem jeweiligen Parlament. Und wenn eben andere Parteien gut abschneiden oder stärker sind, dann sinkt er wieder. Und das haben wir eben jetzt sehr stark erlebt mit der AfD, die eben einen sehr, sehr niedrigen Frauenanteil hat.
Verstehe. Sie haben es eben schon erwähnt, die Vergewaltigung in der Ehe, dass dieses Gesetz durch Frauen verändert worden ist. Gibt es denn aus Ihrer Sicht noch andere Beispiele für Gesetze, die es nicht so geben würde, wenn Frauen sich nicht in den Parlamenten dafür eingesetzt hätten?
Ja, ich glaube, es ist in der Regel eben eher schwer, wie genau dann abgestimmt wird. Dieses Beispiel wird immer sehr gerne gebracht, weil da auch ja der Fraktionszwang aufgehoben werden konnte und es sozusagen recht eindeutig nachvollziehbar ist, dass es etwas mit Bündnissen von Frauen untereinander zu tun hat. Das ist schwer nachweisbar in der Regel. Und wir müssen ja auch immer noch sagen, dass es noch nie ein einziges Parlament in Deutschland gegeben hat, das tatsächlich paritätisch besetzt war. Also Frauen sind immer in der Unterzahl. Und deswegen ist das ganz schwierig jetzt für die verschiedenen Gesetzesvorhaben da genau hinzuschauen. Ne? Deswegen wird immer dieses eine Beispiel genannt. Das andere Thema ist eben, dass wir schon sehen, dass andere Themen überhaupt erst auf die Agenda gesetzt werden. Also zum Beispiel im Bereich Kommunalpolitik und dann eben Kindergärten und so weiter. Also das kann man tatsächlich nachweisen.
Kommen wir noch mal zu dem Frauenanteil zurück in den Parlamenten. Warum liegt der denn nicht um die 50%? Also warum denken Sie, ist das heute noch so? Und wie kann man das verändern? Nicht nur was die Parität anbelangt, sondern auch was die Vielfalt der Frauen anbelangt, die im Parlament dann sitzen, also zum Beispiel Frauen of Color mit Migrationsgeschichte, mit Behinderung, jüngere Frauen, nicht-binäre, Transpersonen. Wie kann man das ja bestenfalls fördern?
Woran liegt es, dass wir historisch diese Unterrepräsentanz auf der einen Seite von Frauen haben, aber auch bei vielen anderen Bevölkerungsgruppen? Und das liegt daran, dass wir historisch eigentlich aus einer hierarchischen Gesellschaftsform kommen, in der eben eine bestimmte Personengruppe, ne, also weiße Männer sozusagen, die Macht hatte und damit die Regeln bestimmt hat, die ursprünglichen Regeln bestimmt hat. Und diese Regeln hatten eben zum Beispiel etwas damit zu tun, dass die Personen, die sich der Politik gewidmet haben, keine Sorgearbeitsaufgaben hatten, also dass die quasi rund um die Uhr für diesen Beruf oder vielleicht sogar Berufung zur Verfügung stehen konnten. Und das andere Thema sind Stereotype, also dass wir natürlich auch historisch gewachsene Vorstellungen davon haben, wie ein Politiker auszusehen hat, wie der sich zu verhalten hat und so weiter. Und das beides führt eben dazu, ja, dass wir uns Mühe geben müssen, um diese Vorstellungen und diese Strukturen zu überwinden. Also das passiert einfach nicht von selber. Da ist sozusagen Arbeit notwendig, also Arbeit in dem Sinne, dass die Parteien, die werden ja sozusagen, solange es keine Paritätsgesetze gibt, oder sind die Politik organisieren, und die Parteien sind in der Pflicht oder müssten in ihre Strukturen schauen. Also schauen, wie organisieren sie sich. Der ganze politische Prozess muss im Endeffekt überarbeitet werden. Sind Sitzungen immer bis spät in die Nacht? Ne? Also wie können Personen integriert werden, die einfach nicht vollumfänglich diesem Prozess zur Verfügung stehen können. Das ist ein ganz wichtiger Hinderungsgrund. Und der andere richtet sich an die ganze Gesellschaft, also auch an die WählerInnen, ne, zu überlegen, okay, wie wähle ich denn eine Person überhaupt? Wen wähle ich denn überhaupt? Also es ist interessanterweise so, dass es gar nicht relevant ist, wer da genau kandidiert. Also es ist nicht nachweisbar, dass zum Beispiel Frauen schlechtere Wahlergebnisse erzielen, weil in der Regel die Partei gewählt wird und weniger die Person. Aber auch hier trotzdem in der Bewertung, in der Frage, wie werden PolitikerInnen in den Medien dargestellt und so weiter, gibt es große Diskrepanzen immer noch und Vorurteile gegenüber Frauen in der Politik. Und die führen dann eben vielleicht nicht zu dem schlechteren Wahlergebnis für Frauen, aber dann doch dazu, dass Frauen sich unter Umständen nicht dafür entscheiden, zu kandidieren, ne? Und zu sagen, okay, Politik ist ja nichts für mich. So, wir sehen halt ein sehr großes zivilgesellschaftliches Engagement. Also Frauen haben definitiv ein großes politisches Interesse, aber weniger Frauen als Männer engagieren sich eben parteipolitisch.
Sie hatten eben auch die parteipolitischen Strukturen angesprochen. Sind das denn Männervereine?
Super schal kann man das nicht mehr sagen. Also auf gar keinen Fall. Ich würde auch sagen, dass es schon auch Bemühungen gibt, auch unterschiedlich je nach Partei, aber auch bei der CDU und bei der FDP gibt es definitiv Bemühungen, offener zu werden und die Strukturen zu überdenken und so weiter. Aber ja, es gibt keine Partei, in der Frauen und Männer in gleicher Anzahl vertreten sind, keine einzige. Auch jetzt nicht die Grünen oder Linke oder SPD.
Wie könnte denn Gleichberechtigung erreicht werden?
Ja, wir schlagen da Maßnahmen vor, auch als ERF Berlin. Und wir denken, dass da schon eine Anstrengung möglich ist. Und die Frage ist jetzt aber grundsätzlich, schaffen Parteien das aus eigenem Antrieb? Dann können sie eben sich selber quotieren. Also wir denken, dass das in jedem Fall sinnvoll ist, sich selbst zu quotieren, weil ansonsten einfach der Druck nicht besteht und weil dann auch in den verschiedenen Ebenen, Parteien sind ja dezentral organisiert, in vielerlei Hinsicht oder in den verschiedenen Ebenen, dass da auch nicht der nötige Druck hinter ist, dass das dann gleichermaßen überall ankommt. Und dann gibt es natürlich verschiedene, ich sage jetzt mal, weiche Maßnahmen, die helfen können. Also das sind einmal Netzwerke, Mentoring-Programme, eben das Überdenken der Abläufe. Also zum Beispiel jetzt auch durch Corona erlernte Digitalisierungsideen von Sitzungen, die halt im Homeoffice stattfinden können. Das macht ja einen Riesenunterschied, ob ich quasi ne, in den Sitzung sein muss oder ob ich, dann kann ich vielleicht auch abends meine Sitzung machen, wenn die Kinder nebenan schlafen oder so, ne? Was halt ohne Digitalisierung oder vorher gar nicht möglich war. Das berichten tatsächlich auch schon KommunalpolitikerInnen, dass die Klientel, die zu Sitzungen kommt, sich durch Corona geändert hat.
Sie haben über Quoten gesprochen. Kommen wir nochmal auf die Paritätsgesetze zurück, die ja in Thüringen und in Brandenburg ja gescheitert sind. Diese Paritätsgesetze sollten ja eine gerechte Verteilung der Geschlechter in den Parlamenten regeln. Welche Wege sehen Sie, um den Frauenanteil in Parlamenten perspektivisch zu erhöhen?
Also die Tatsache, dass diese beiden Gesetze jetzt gescheitert sind, spricht, finde ich, erstmal nicht dagegen, es weiter zu versuchen. Also hier geht es ja darum, wie fassen wir Repräsentation und wie verstehen wir unsere Verfassung. Und in Brandenburg ist das Gesetz ja auch nicht also einstimmig abgelehnt worden. Und es gibt eben verschiedene Vorstellungen davon, wie sich Demokratie weiterentwickeln sollte. Und da spielt das Thema Vielfalt und auch deskriptive Repräsentation, also dass eben Bevölkerungsgruppen nicht nur symbolisch repräsentiert werden, sondern auch faktisch eine große Rolle. Ja, und ich denke, das Thema sollte weiter verfolgt werden, auf jeden Fall. Und ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass man in 10 Jahren vielleicht auch nochmal über solche Gesetze wieder nachdenkt, weil sich eben Verfassung, Werte, Vorstellungen und so weiter auch ändern können. Und das Zweite, also dass solange wir keine Paritätsgesetze haben, sind eben die Parteien selber. Also ich würde mir wünschen, dass alle Parteien die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, sich selbst interne Quotenregelungen geben und diese auch eben wirksam umsetzen. So, das ist das, was auf jeden Fall passieren müsste.
Quoten in der Politik sind das eine. In der Wirtschaft werden Quoten auch immer wieder besprochen und auch oft kritisiert. Sie führen aber tatsächlich zu Veränderungen, wie die Einführung der Quote für die Aufsichtsräte im Jahr 2015 gezeigt hat. Und jetzt kommt ja noch eine Quotierung von Vorständen von großen Unternehmen. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
Ich denke auch, dass Quoten dabei unterstützen, einen Wandel voranzubringen, auf jeden Fall. Und die Frage ist sozusagen, wie weit will man gehen vielleicht? Ne? Also Quoten überall und für alles könnte auch zu einer Überforderung von Organisationen führen. Und die andere Frage ist für mich auch, was braucht es noch zusätzlich? Also ich würde immer sagen, ja, das ist quasi ein Mittel, um etwas zu erreichen. Aber wenn sich nicht auch noch gleichzeitig an der Organisationskultur etwas ändert, dann werden eben diejenigen Menschen durch Quoten nach oben befördert, die sonst maximal gleich sind mit der vorher dominierenden Gruppe. Mm. Ne? Also es reicht sozusagen, Quoten reichen nicht aus, sondern es braucht eben Inclusion, also um dieses amerikanische Wort zu verwenden, im Sinne davon, dass es die Möglichkeit geben muss, dass wir auch innerhalb von Organisationen verschieden sein können, dass darauf Rücksicht genommen wird, dass nicht erwartet wird, dass sich alle anpassen. Also nicht im Sinne von, Frauen müssen sich den Männern anpassen. Mhm. Ich muss möglichst wie ein Mann performen.
Mhm. Und gibt's da schon so Best-Practice-Beispiele?
Also ich würde sagen, es ist etwas, wonach viele Organisationen streben und auch verschiedenste Maßnahmen anregen. Ich würde jetzt mal sagen, dass noch niemand angekommen ist. Ne? Das ist ein langer Prozess. Auch in Deutschland jetzt noch nicht so lange Thema. Mhm. Ja? Also viele Organisationen machen sich ja gerade erst auf den Weg. Und es hat auch etwas damit zu tun, was für eine Führungskultur habe ich? Also wie kann Führung aussehen, die alle Menschen mitnimmt? Ja, die verschiedenen auch Ideen, ne? Also die und Themen, die Menschen mitbringen, quasi auch integrieren kann und damit arbeiten kann. Und der Erfolg, den das verspricht, ist eben, dass Organisationen innovativer werden, dass sie bessere Produkte erschaffen für die verschiedenen Gruppen auch in unserer Gesellschaft.
Und ich vermute, dass sich das dann auch auf die Politik übertragen lässt.
Genau, also das ist natürlich ein Ansatz eher aus der Wirtschaft. Aber die Idee dahinter ist dieselbe, also dass Politik sozusagen besser wird dadurch, dass wir verschiedene Perspektiven in ihr haben und dass wir eben das ganze Wissen und Know-how auch mitnehmen können von den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen.
Kommen wir nochmal zu den Quoten zurück. Quoten und Gesetze sind ja politische Mittel, um Gleichberechtigung durchzusetzen. Wir haben jetzt kurz über die Wirtschaft gesprochen, aber welche Rolle spielen denn zum Beispiel private Netzwerke oder auch zum Beispiel Vereine und Organisationen, um das voranzubringen?
Ja, also das ist sehr wichtig. Ne? Also natürlich werden diese Debatten nur vorangetrieben durch eine aktive Zivilgesellschaft, also durch die verschiedenen Bündnisse. Es gibt ja das Bündnis für Parität hier in Berlin, die Landesfrauenräte, die sehr aktiv sind in Brandenburg, in Berlin, die verschiedenen politischen Stiftungen. Der Deutsche Frauenrat hat eine Kampagne und auch eine Expertise dazu erstellt. Genau, und wir ja letztendlich auch. Also wir sind ja auch eine zivilgesellschaftliche Organisation. Und vor Thüringen und Brandenburg gab es ja auch schon Bestrebungen in Bayern und in Rheinland-Pfalz und so weiter. Also das sind alles, ohne die würde es ja überhaupt nicht vorankommen.
Und welche Rolle spielt Repräsentation von Frauen in der Politik durch die Medien? Inwiefern ist das wichtig?
Das betrifft, geht in die Richtung von dem, was ich vorhin schon meinte, also dass wir eben quasi durch Geschlechterstereotypen geprägt sind und Medien haben da natürlich auch einen großen Anteil dran. Mhm. Also seien es jetzt die alten Medien oder auch die neuen Medien. So, was ich nicht sehe, kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder wenn ich sehe, dass Politikerinnen immer besonders kritisch beäugt werden oder besonders viel Hate Speech erfahren, dann wirkt das natürlich auch eher abschreckend darauf, mich in so einen Prozess hineinzubegeben. So, da gibt es schon eine große Verantwortung.
Hm. Wenn Sie sich persönlich drei Dinge wünschen könnten, die zu mehr Gleichberechtigung in der Politik führen, welche wären das?
Also ich glaube, ich würde mir tatsächlich ein Paritätsgesetz wünschen. Und zwar eins, das weitreichend geht und sich nicht nur auf Listen beschränkt, wie das bei den bisherigen Versuchen der Fall war, sondern das auch Direktmandate mit einbezieht. Weil das ist, wie wir auch jetzt in unserem Monitoring, wir machen ja ein großes Monitoring zur Bundestagswahl und schauen uns alle Kandidierenden an nach Geschlecht, Männer, Frauen, aber auch nicht binär. Und haben da festgestellt, dass zum Beispiel in Bayern die CSU auf der Landesliste gar nicht so schlecht quotiert hat, sehr viele Frauen aufgestellt hat. Das Problem ist aber, dass zum Beispiel die Landesliste bei der Bundestagswahl keine große Rolle spielen wird, weil die meisten Personen über die Direktmandate einziehen. Mhm. Ne, genau, und deswegen müsste ein wirksames Paritätsgesetz auch die Direktmandate mit einbeziehen. Also in Frankreich gibt es das ja, in Frankreich wird das zum Beispiel so gemacht. Das wäre Nummer eins. Dann würde ich mir wünschen, dass in puncto Vielfalt alle Parteien anfangen, sich auf den Weg machen und Maßnahmen einleiten, wie sie Menschen mit verschiedenen Hintergründen ansprechen und für die Politik begeistern können. Zum Beispiel kann man das machen, indem man migrantische Selbstorganisationen mit einbezieht, Menschen gezielt an die Politik heranführt. Ich glaube, Berlin ist gar nicht so schlecht. Ein Best-Practice-Beispiel ist aber Frankfurt tatsächlich auch. Das würde ich mir wünschen. Und dasselbe gilt eben auch für Gruppen wie Menschen mit Behinderung. Genau. Und zu guter Letzt würde ich mir eben wünschen, dass wir anfangen, Politik so zu gestalten, dass sie für alle Menschen auch attraktiv wird. Also dass eben eine Sitzungskultur, eine Kommunikationskultur herrscht, die es allen ermöglicht oder auch allen Spaß macht, daran zu partizipieren.
Frau Lohas, Sie hatten gerade das Monitoring erwähnt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie gehen Sie da vor? Was erfassen Sie da?
Ja, wir schauen uns tatsächlich alle Kandidierenden für den Bundestag, alle Wahllisten, aber auch alle Wahlkreise an, nach Geschlecht, also Frauen, Männer und aber auch nicht-binäre Personen und veröffentlichen das auf unserer Webseite frauen-macht-politik.de und auch auf unserem Insta-Kanal, dem Insta-Kanal der EAF Berlin und bei Facebook. Genau, und werden das auch noch sind auch dabei, das nochmal zu analysieren und weiter zu erläutern, was da genau passiert.
Das heißt also erstmal die Sichtbarkeit schaffen für die Bedingungen und Umstände, die wir in unserem politischen System haben, um daraus dann später Forderungen zu formulieren.
Genau, oder auch einfach nochmal zu schauen, also was machen Parteien denn genau, um ein bisschen zu zeigen, okay, hallo, wir sehen das. Mhm. Und ein bisschen zu schauen, an welchen Stellen wird auch versucht, etwas zu, ich sage jetzt mal, vielleicht positiver darzustellen, als es ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn eine Partei die Landesliste zwar paritätisch besetzt, immer abwechselnd mit Frauen und Männern, aber klar ist, dass die Kandidierenden nur über die Direktmandate einziehen und da eben ein starker Männerüberhang ist, dann wird das sozusagen sichtbar durch unser Monitoring. Das ist uns wichtig.
Frau Lohas, ich danke Ihnen für Ihre Ideen, wie Gleichberechtigung in der Politik gefördert werden könnte, was sich verändern könnte. Aus Ihrer und vielleicht auch aus einer feministischen Perspektive, warum sollten möglichst viele Berlinerinnen und Berliner am 26. September wählen gehen?
Weil ich Wahlhelferin bin.
Das ist auch ein guter
Grund. Weiß noch nicht wo. Ich bin Wahlhelferin und Sie können mir Hallo sagen. Genau, also zum einen, weil ich Wahlhelferin bin und Sie die Möglichkeit haben, mich zu treffen. Und zum anderen, weil Wählen uns die Möglichkeit gibt, die Politik in Berlin und im Bund direkt mitzugestalten. So. Und wir sollten sie nutzen, also wir müssen sie nutzen.
Vielen Dank, Frau Lohas, für das anregende Gespräch und danke auch für Ihr Abschlussstatement. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich für die offenen Ohren. Der Berlin-Welt-Podcast erscheint wieder in 2 Wochen. Da werden wir uns ansehen, ob das Wahlverhalten in Ost- und West-Berlin unterschiedlich ist. Und wenn ja, woran das liegen könnte. Bis dahin vergessen Sie also nicht, uns auf Twitter, Instagram und Facebook zu folgen und abonnieren Sie den Podcast auch auf Ihrer Lieblings-Streaming-Seite. Bleiben Sie neugierig und mischen Sie sich ein. Demokratie lebt von Beteiligung.